Danke, dass ihr mich freundlich aufgenommen habt. Ich war das letzte Mal vor vielen Jahren hier mal zur Predigt. Ich weiß auch schon mal gar nicht, wann das mehr war. Mein Name ist Erik Hensel. Ich bin mittlerweile 45 Jahre alt und momentan Prediger im Bezirk Ottobrunn, da wo heute Abend ein Sing and Praise stattfinden wird. Grafing gehört noch dazu und auch die Gemeinde München-Haidhausen. Haidhausen, mir ganz wichtig, wir haben den Namen geändert, heißt nicht mehr München-Ost, sondern jetzt München-Haidhausen, weil ich dachte, wir sind ja kein Bahnhof, wir sind eine Gemeinde. Ich habe eine Kindergeschichte, aber jetzt nicht so eine typische, wo wir nach vorne kommen und im Kreis sitzen, ist eine längere Geschichte. Ich weiß, bei Kindergeschichten hören Eltern und die Elterngeneration auch immer sehr gerne zu. Und sie leitet uns eigentlich auch direkt zum Thema. Und sie geht los, indem Marco einen Stein vor sich herkickt. Man sieht es ihm an, Marco ist mies drauf. Beide Hände hat er in die Taschen gestemmt. Irgendwie muss heute in der Schule etwas schiefgelaufen sein. Marco ist letzte Woche 10 Jahre alt geworden. Er hat dunkles, volles, krauses Haar. Und viele seiner Kumpels nehmen ihn damit auf die Schippe. Na, hat deine Mutter schon ihre Töpfe mit deiner Putzwolle geschrubbt? Marco regt sich darüber tierisch auf. Was kann er denn dafür, dass er volles, krauses Haar hat und wenn er mal länger nicht zum Friseur ging, sein Kopf gleich dreimal so breit war wie gewöhnlich? Zu Hause beschwichtigt seine Mutter seinen Ärger immer und meint nur, so sind deine Haare nun mal und mir gefällt das. Du brauchst wenigstens keine Angst zu haben, dass du schon früh mit deiner Glatze rumläufst. Auch das regt Marco wahnsinnig auf. Was hat er denn davon, wenn er mit 30, 40, 50 noch keine Glatze hat, aber ihn und seine Mitschüler heute schon hänseln. Doch wer Marco kennt, der sieht, dass heute noch mehr vorgefallen sein muss, als nur das Hänseln seiner Haare. Es begann nämlich schon beim Sonnenaufgang. Alles war an diesem Morgen hektisch. Die Mutter stürzte herein und weckte Marco und machte ihm gleich Dampf. Steh auf, wir haben heute wenig Zeit, du musst in die Schule, Vater und ich wollen zum Wanderprediger Jesus gehen, heute will er wieder draußen am See predigen und so einen Prediger hört man nicht alle Tage und diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Und der Wortschwall prallte an Marco und er konnte gerade seine Augen öffnen. Darf ich auch mitgehen? Mutter ist mit Gedanken schon wieder ganz woanders. Wohin willst du mitgehen? Naja, zu Jesus. Das ist doch wohl eine einmalige Chance. Du gehst in die Schule, wo, wie sich's gehört. Das ist noch nichts für dich. So lange kannst du gar nicht stillsitzen und zuhören. Aber wenn heute Mittagsschule aus ist, dann darfst du raus an den See kommen. Dann kannst du auch ein bisschen Jesus zuhören. Aber jetzt mach hinne, ich habe dir die Kleider vors Bett gelegt, sonst kommst du heute gar nicht mehr aus dem Haus. Was ist denn das? Das Entsetzen in Markus Stimme kannte keine Grenze. Was ist was? Fragte die Mutter verständnislos. Na, ich meine diesen Sack da, den du mir zum Anziehen hingelegt hast. Mit dem Ding bin ich ja das Gespött der ganzen Schule. Dunkelgrün! Jetzt tu nicht so, den Umhang hatte schon dein Vater in der Schule getragen. Und der hat's auch überlebt. Ja, aber das Ding ist doch voll out. Alle meine Klassenkameraden tragen neue, helle Gewänder. Mit bunten Streifen und so. Doch Marco hatte eine Diskussion losgetreten, die er schon bald bereute. Denn das war das Stichwort für seine Mutter, über ihre ärmliche Kindheit zu berichten. Dass sie es nie so gut hatten wie er und dass es ihm ja ohnehin schon so gut ginge und überhaupt müssen sie jetzt sparen. Man wolle ja irgendwann mal ein Häuschen was außerhalb bauen, mit Grün drumherum. Außerdem sei diesen Monat eine große Rechnung gekommen und sie wissen ohnehin nicht, wie sie mit dem wenigen Geld genügend essen für den Rest und weiter und so fort. Kurz und gut, nach vielem Hin und Her. Marcos Mutter setzte sich durch und er trug ein ätzend dunkelgrünes Gewand, das schon sein Vater in der Schule trug. Wie der Zufall so will, kaum hatte er an diesem Morgen den ersten Schritt auf die Straße getan, blieb die Reaktion nicht aus. Anita und Martina kamen gerade des Weges und begannen zu tuscheln und zu kichern. Mann, war das peinlich. Am liebsten wäre Marco im Erdboden versunken, aber es half alles nichts. Also zu tun, als ob ihn das alles nichts anginge, selbstbewusst den Weg zur Schule gehen. Und dieser Versuch wäre fast geglückt, wären da nicht all die anderen Schüler gewesen. Und kaum hatte Peter ihn erblickt, hatte er auch schon den passenden Kommentar für ihn. Hey Putzmopp, hat deine Mutter den Spinattopf mit dir ausgerieben? Man sagt ja immer, Kleider machen Leute. Das stimmt bei ihm nicht. Bei ihm musste der Spruch vielmehr lauten, Kleider machen Gespött. Aber was noch viel schlimmer war als die immer neuen Hänseleien an diesem Morgen war, dass Manuel, sein bester Freund, sich nicht auf seine Seite gestellt hatte. Er hat zwar nicht mit den anderen gefrotzelt, aber er hat sich an diesem Morgen auffällig fern von Marco gehalten. Und das tat weh. Was der Lehrer heute alles erzählt hat, weiß Marco nicht mehr. Er war einfach nicht bei der Sache. Und jetzt war er auf dem Weg zum See. Dort sollte ja Jesus sein. Aber war er überhaupt noch in der Stimmung, diesen Rabbi zu sehen und zu hören? Die Leute sagen, er kann super tolle Geschichten von Gott erzählen. Und die Leute sagen auch, dass alle, die niedergeschlagen sind, bei ihm aufgebaut werden. Vielleicht war es das Beste, zu Jesus zu gehen. Weg von unserem Dorf, wo man womöglich einen Mitschüler treffen könnte. Andererseits, Jesus wird sich nicht mit krausen Haaren und dunkelgrünen Gewändern beschäftigen. Also was soll das Ganze? Es hat keinen Wert. Aber es hat auch keinen Wert, daheim zu sitzen und sich die Decke auf den Kopf fallen zu lassen. Also raus an den See, ein wenig Jesus zu hören, ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Marco glaubte seinen Augen nicht zu trauen. So viele Menschen hat er noch nie auf einem Haufen gesehen. Es war mucksmäuschenstill. Na klar, wollte man hören, was Jesus zu sagen hatte, musste man bei dieser Masse schon auch sehr still sein. Aber Marco erkannte schon bald, dass dieses gespannte Zuhören noch ganz andere Gründe hatte. Denn was dieser Jesus erzählt, war wirklich spannend. Und was sagte Jesus da? Sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Da war es doch. Der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Das sollten mal seine Klassenkameraden hören. Er, Marco, ist mehr als ein ätzend dunkelgrünes Gewand, das er heute anziehen musste. Und er konnte nichts dafür. Seine Eltern haben nicht wirklich viel Geld. Aber er selbst, Marco, ist ein dufter Typ. Er ist mehr als seine Kleidung. Das mussten die anderen mal hören. Jesus sollte denen die Leviten lesen. Doch plötzlich merkt Marco, dass Jesus eigentlich gar nicht die anderen meinte, denen er die Leviten lesen wollte, sondern Jesus sprach ihn an. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und kümmern sich nicht um ihre Kleidung. Ich sage euch, dass selbst der König Salomo in seiner Herrlichkeit lange nicht so prächtig gekleidet war wie irgendeine dieser Blumen. Wenn Gott schon das Gras so wunderschön gedeihen lässt, das doch bald von den Tieren aufgefressen wird, meint ihr, dass Gott euch da vergessen könnte? Seid ihr denn nicht viel mehr als Gras? Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Die Geschichte geht noch weiter, aber ich glaube, wir haben den Sinn verstanden. Und wir haben ja nicht ewig Zeit. Letzte Woche war sehr stressig. Ich habe 2013 bis 2022 war ich in Augsburg Prediger. Der Wechsel nach München war sehr holprig und hatte unter anderem auch mit der Geburt unseres Sohnes zu tun. Wir sind sehr spät Eltern geworden, aber trotzdem fröhliche Eltern. Aber wenn so ein 2,5-jähriges Kind dann krank wird und man plötzlich nicht in die Kita gehen kann oder die Kita zumacht und der ganze Wochenplan so durcheinander geschmissen wird und wenn man selbst dann langsam anfängt, so krank zu werden und Termine nicht eingehalten werden können, dann macht es Stress. Und diese Woche war tatsächlich sowas sehr viel Stressmachendes. Meine Frau sagte vorgestern zu mir beim Mittagsessentisch, ich habe immer gehofft, dass es dann irgendwie ein bisschen mal wieder ruhiger wird, aber ich glaube, so ist das Leben. Und ich habe ihr dann so widersprochen, nein, ich hoffe, dass es wieder ruhiger wird. Ja, ist gerade nicht schön. Ja, also das, was ich euch heute so mit erzählen möchte, also hat mehr zeugnishaften Charakter, als dass ich euch die Welt erklären will, überhaupt nicht. Das spricht mich in erster Linie sehr an. Also ich muss und sitze gleichmaßen mit euch in den Reihen und muss mir anhören, was ich hier erzähle. Und auch wahrscheinlich irgendwie immer prüfen, macht das gerade Sinn, dockt das an, ist das alltagsrelevant. Mach dir keine Sorgen. Das ist meiner Meinung nach einer der bescheuertsten Sätze, den es gibt. Gell? Weil wenn mir was im Kopf rumgeht und mir den Appetit raubt, mir Magenschmerzen macht, Herzrasen, ich kann nachts nicht schlafen, Falten, Krebs ins Gesicht, Haare werden grau, dann kommt jemand ganz Schlaues und sagt, mach dir keine Sorgen. Ach so, geht das. Gut, dass mir das jetzt mal jemand erklärt. Da bin ich so alt geworden, wusste gar nicht, dass man einfach nur sich keine Sorgen machen braucht. Und dann ist wieder alles in Ordnung, dann ist man tiefenentspannt, kann super schlafen, hat wieder Hunger, die Falten verschwinden, genial. Als ob. Und sich Sorgen machen ist in diesem Satz auch noch der bescheuertste Ausdruck. Ich mach mir doch keine Sorgen. Die kommen von alleine und bleiben schön lange. Was soll ich jetzt sagen? Mach dir keine Sorgen, denk positiv, das Glas ist halb voll, bisschen mehr Optimismus und geht schon wieder. Wir haben ja wirklich Sorgen, jeder von uns. Und ich bin froh, dass ich die nicht alle weiß, ganz ehrlich gesagt. Und Jesus redet über Vögel und Blumen. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, also seiner Körperlänge ist hier gemeint, eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun? Und dann kommt ein kleiner Nachsatz, der da heißt, ihr Kleingläubigen. Nun ist uns ja eh schon allen bewusst, dass man Sorgen nicht einfach wegbefehlen kann. Ja? Mach dir keine Sorge, wäre ein Befehl. Ja? Aber gehen sie weg? Nein. Und selbst die Worte Jesu mit den Blumen und den Vögeln sind nicht auf Anhieb für jeden sofort hilfreich. Warum? Kommt einfach sehr oft die Redewendung, sorgt euch nicht drin vor. Und wir bleiben immer an dieser Frage hängen, ja, aber wie? Wie geht das, sich nicht zu sorgen? Was sind Sorgen eigentlich? Also wahrscheinlich haben wir das alle irgendwie, also das ist das Lebenslexikon, in dem wir leben. Wir wissen, was Sorgen sind. Ich liebe das gerne, mir mal einen Begriff zu nehmen. Also in der Bibel geht es ja noch leichter, wenn man mal die Grundsprachen Hebräisch, Griechisch anguckt. Aber auch im Deutschen kann man sich die sogenannte Etymologie angucken. Wo kommt was her? Oder wie wird was wirklich richtig definiert? Was sind Sorgen? Und das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache sagt, Sorge ist ein bedrückendes Gefühl innerer Unruhe und Angst. Innere Unruhe und Angst, das durch eine unangenehme, schwierige Lage hervorgerufen wird, mit der jemand belastet ist oder die jemand in der Zukunft befürchtet. Ein Ding, was unser Sohn jetzt gerade erleben muss, ist, dass er einen Antibiotikumsaft schlucken muss. So etwas Gräußliches habe ich noch nicht als Medikament gehabt. Ja. Das hat zwar einen super süßen, künstlich aromatischen Duft erst, wenn man es riecht und es erst in meinem Mund hat. Ich habe nur den Löffel abgeleckt, den er schlucken muss. Ja. Aber ungefähr eine Minute danach kommt so ein derber, bitterer Geschmack hoch. Und immer wenn wir dann schon mit dem Medikament kommen, komm Lukas, jetzt müssen wir so, nein, dann fängt das Heulen an. Ja. Also sein Leid ist ganz klar, die schwierige Situation, die in der Zukunft, und zwar ungefähr ein, zwei Minuten, auf ihn wartet, wo er dann durch muss. Und er hat da schon derbe Sorgen. Sein großer Ikea-Teddy, der nimmt aber auch mal ein bisschen Antibiotikum und dann geht es leichter. Ein bedrückendes Gefühl innerer Unruhe und Angst, das durch eine unangenehme, schwierige Lage hervorgerufen wird, mit der jemand belastet ist oder die jemand in der Zukunft befürchten muss. Und eigentlich merken wir vielleicht, sorgen wir uns gar nicht über die einzelnen Dinge im Leben, sondern es mündet eigentlich in eine Angst, in eine Gesamtangst um unser Leben, um unser Überleben an der Stelle. Also die Angst vor dem Tode und den vielen kleinen Schritten, die dahin führen. Wir sterben in den seltensten Fällen sofort. Wir sterben über 90 Jahre, nicht wahr? Wir wollen die Kontrolle über unser Leben und unseren Lebensstandard und die Sicherheiten, die wir da haben, familiär, beziehungstechnisch, berufsmäßig, materiell, das wollen wir nicht verlieren. Und jeder kann da irgendwie mitfühlen, was es bedeutet, dass einem Sicherheiten durch was auch immer entzogen werden. Es gibt da ein spannendes, eine spannende Homepage im Internet, Human Protect heißt es, ist auch egal. Aber die schreiben etwas über Sicherheit und Kontrolle, dass das nur eine Illusion ist. Fand ich auch sehr spannend, das sich mal zu lesen. Der Text kommt aus der Pandemiezeit, aber ist eigentlich auf alle Krisensituationen anzuwenden. Krisen sind deswegen so anstrengend für uns, weil sie eben das menschliche Grundbedürfnis nach Kontrolle in starkem Maß belasten. Klar, wenn wir was nicht kontrollieren können, wir wollen es aber, dann Stress. Kontrolle und Sicherheit sind dann auch nicht irgendwie Leute, was für Weicheier oder sowas, sondern das ist was ganz Normales, es ist ein komplett normales Grundbedürfnis und jeder, der das hat, ist gesund. Ja? Es ist ein ganz existenzielles Bedürfnis tief in uns und das lässt sich sogar studientechnisch nachweisen. Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie die Ereignisse in der Welt beeinflussen können, wie auch immer, durch politisches Engagement oder weiß der Geier wie, die leben länger. Das soll immer geben. Also Menschen, die das Gefühl haben, das müsste vielleicht noch nicht mal der Tatsache entsprechen, aber sie haben einfach das Gefühl, doch, ich kann mein Leben, ich kann die Geschicke auch mit beeinflussen, leben länger. Im Gegensatz dazu Menschen, die wenig Kontrolle erleben, die glauben, kaum Einfluss zu haben und sich häufig ausgeliefert und hilflos fühlen, leben nicht nur ungesünder und deswegen kürzer, sondern, klar, viel unglücklicher. Nun hat unser Hirn eine ganze Menge Mechanismen vorbereitet, um dieses Gefühl von Kontrolle aufrechtzuerhalten, auch wenn wir es eigentlich gar nicht haben. Das merkt sich an so Alltagsbegebenheiten, wenn wir eine neue Situation begegnen. Sei es zum Beispiel eine große belebte Straße zu überqueren. Ja, also die Waisenhausstraße, die ist noch relativ klein dafür, aber ihr könnt euch größere Straßen in München vorstellen. Wer das erste Mal hier zu Fuß rübergehen müsst, dann habt ihr die dreispurige Autostraße hier und dort und Schilder und LKWs und keine Ahnung wie und dann versucht ihr das zu meistern. Und in den meisten Fällen wird euch das auch gelingen. Das Gehirn sagt dann, habe ich geschafft, Erfolgserlebnis. Und je öfter du das machst, desto mehr gehst du wahrscheinlich über diese Straße irgendwann mal unbewusst. Also schon bewusst rübergehen, aber wenn du permanent alle Gefahren, die auf dich da einlauern könnten, im gleichen Moment wahrnimmst und versuchst zu evaluieren und da Lösungen für zu finden, wirst du wahrscheinlich gar nicht losgehen. Das ist das Gleiche wie beim Autofahren. Ja, da sind so viele Schritte, die automatisch ablaufen und das gibt uns Sicherheit. Würden wir uns einmal bewusst werden, welche Gefahren in jedem Augenblick irgendwie auftreten könnten, würden wir den Motor wahrscheinlich gar nicht erst anmachen. Und das Gleiche passiert in vielen anderen Dingen. Wir versuchen, Sicherheit und Kontrolle durch Vereinfachung komplexer Situationen herzustellen. Ja, wir sehen, da ist was passiert, weil A gegeben war, folgte B aus der Sache und sagt, okay, ich muss nur A meiden, dann wird mir B auch nicht zustoßen. Ja, mal so ganz, ganz technisch ausgedrückt. Gerade Menschen, die ein Trauma erlebt haben, die sich selbst die Schuld geben für das Trauma, das ihnen, also Gewalt, die ihnen angetan worden ist. Ja, kann man sagen hören, ich hätte es ja wissen müssen. Ja, dieser Satz ist nichts anderes, als ein Stück Selbstkontrolle wieder zu haben. Dann könnte ich sagen, weil ich das weiß, meide ich die Situation und es wird nicht nochmal passieren. Ja, das passiert ganz oft und ganz viel und es ist auch ganz normal. Aber eins wird klar, die Kontrolle über unser Leben wollen wir nicht verlieren? Fragezeichen. Die Antwort lautet in gewisser Hinsicht, die Kontrolle über unser Leben hatten wir eigentlich noch nie. Wir haben nur sehr gute, gut funktionierende Mechanismen entwickelt und immer, wenn Krisen eintreten, funktionieren diese Mechanismen halt nicht mehr. Jesus bietet in Matthäus 6 was an? Die Lösung, die Jesus in der Bergpredigt anbietet, ist eine Vergleichsanschauung. Schau dir Vögel an. Schau dir Blumen an. Die tun nichts für ihr Leben und leben ganz gut damit. Und allein darüber könnte man wahrscheinlich extrem lang nachdenken, was das Beobachten von natürlichen Vorgängen einen an Sorgen nehmen könnte oder nicht. Ich glaube, dass da eine ganze Menge drin liegt. Jesus wendete den Wert der Fürsorge Gottes an Tieren und Blumen auf den Menschen an und sagt, ihr seid doch noch kostbarer, als ist die Fürsorge Gottes an euch mindestens genauso groß, wenn nicht sogar noch größer. Und dabei finde ich folgende Aussage sehr spannend. Denn, das ist Jesu Begründung und dann im Lukas-Paralleltext, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. Was ist dieses Mehr? Ich mag euch von einem Autor erzählen, dessen Buch ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, Jörg Albrecht, mit dem Titel »Die große Kraft der kleinen Tode«. In diesem Buch erzählt er, dass Menschen, die eine lebensbedrohliche Erfahrung gemacht haben, dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen sind, dass denen der Wert und die Einzigartigkeit des Lebens sehr bewusst geworden ist. Man hört das ja auch immer mal wieder. Also vielleicht Sätze wie »Neben der Trauer, dem Schmerz und den Schrecken« hatte das Leben überraschenderweise an Intensität gewonnen, an Qualität, an Konzentration. Die meisten erzählten davon, sich weniger Sorgen zu machen, mehr in Beziehungen zu investieren, mutiger zu sein, jeden Tag wie ein kostbares Geschenk anzunehmen. Sie hätten klarer vor Augen, was ihnen wichtig sei und was nicht. Und obwohl Menschen immer wieder davon berichten, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod sie weitergebracht hat. Obwohl die Stimmen dazu sich weitestgehend einig sind, obwohl das alles immer wieder gesagt wird, scheint sich niemand sonderlich dafür zu interessieren. Im Gegenteil, solche Berichte lassen die meisten Menschen etwas beunruhigt zurück. Und das ist auch verständlich. Wer will sich schon freiwillig durch eine Krebserkrankung hindurchkämpfen? Um danach eine bewusstseinserweiternde Erfahrung gemacht zu haben. Geschweige denn, kann man das planen? Nein. Wer will nur knapp einem Unfall entkommen? Wer will sich mit dem plötzlichen Tod eines geliebten Menschen auseinandersetzen müssen oder sonst irgendeine Tragödie in seinem Leben willkommen heißen? Mag die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit irgendwie sinnvoll sein? Die Leute wirken auf uns ja dann irgendwie so attraktiv, besonders, Mensch, was der für eine Einsicht hat. Aber wir halten uns die Tatsache unserer Endlichkeit lieber auf Abstand. Selbst wenn die Berichte von innerer Gelassenheit, tieferem Frieden, größerer Dankbarkeit, bewussteren Beziehungen durchaus eine gewisse Sehnsucht in uns wecken, der Preis für so ein Leben, der scheint irgendwie zu hoch. Und wir wissen das. Aber dieses Wissen bleibt auf eine seltsame Weise von unserem Inneren getrennt. Ja, Wissen ist eine Information, die ich zur Verfügung habe, die kann ich irgendwann abrufen und dann weiß ich was. Ja, das ist ja das Problem mit Wissen. Ne? Und ich weiß eine ganze Menge. Ne? Ich weiß, dass zum Beispiel 1529 die Türken vor Wien standen. Oder dass a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Wissen wir. Oder wie schnell ist das Licht? Es gibt in jeder Gemeinde mindestens einen, der das weiß. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Weiß ich. Oh, das musste ich mir anlesen. Das wusste ich nicht. Ich wollte ein bisschen prahlen. Aber was bringt uns dieses Wissen gerade? Das bleibt auf eine seltsame Weise irgendwie von uns getrennt. Ich weiß, dass ich sterben muss. Bleibt irgendwie auf eine seltsame Weise von mir getrennt, dieses Wissen. Weil ich erlebe es nämlich nicht wirklich. Klar, Sorgen sind sehr immanent, die sind da, die spürst du, die fühlst du, die sind da. Aber eine Ewigkeitsvorstellung, brauchst schon viel Fantasie. Auch das, was wir in der Bibel dafür haben, das muss irgendwie andocken. Ah, schwer. Ja, deswegen. Erkenntnis im Gegensatz zu Wissen geschieht dann, wenn unsere Seele eine Information eben nicht nur als Wissen aufnimmt, 1529 von den Türken vor Wien, sondern wenn diese Information von unserer Seele als zutiefst wahr empfunden wird. Das Begreifen, wir haben es ja schon, Begreifen, es ist was ganz Haptisches. Ich greife hier was und begreife das, aber ich kann es auch mit dem Kopf machen, ich verstehe, ich anerkenne das. Aha. Ich bejahe das, was wir aufgenommen haben. All das führt zu Erkenntnis. Und vielleicht hat auch dieses, also unsere Ewigkeitsvorstellung damit zu tun, dass wir uns schwer damit tun, zu sagen, wir sterben oder wir werden sterben. Es gibt eine sehr spannende Aussage von einem buddhistischen Mönch. Und immer wenn man Buddhisten zitiert, dann muss man ein bisschen Kleingedrucktes daneben mit erwähnen. Also ich bin kein Buddhist jetzt, hala. Ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an die Wiederkunft. Also die Frage, die er jetzt gleich stellen wird, spricht mich sehr an und hat aber nichts damit zu tun, dass mein Glaube dadurch irgendwie, dass ich nicht mehr an Gott glaube. Schmarrn. So, der buddhistische Mönch hat folgende Frage gestellt. Oder erstmal macht er eine Aussage und dann kommt die Frage. Die Jenseitsvorstellungen sind das größte Hindernis, hier schon ein Leben in Fülle zu erleben. Ich wiederhole den Satz. Die Jenseitsvorstellungen sind das größte Hindernis, hier schon ein Leben in Fülle zu leben. Was, wenn wir schon längst im Himmel wären, wir den aber selber erschaffen sollen? Das hat mich zutiefst angesprochen. Ja, wir glauben daran, dass Jesus die Erde neu machen wird und das ist dann quasi der Himmel. Das ist auch, glaube ich, auch dran. Aber wir haben auch die Lehre vom Reich Gottes, das jetzt schon da ist. Und dass wir in der Endzeit wenig Einfluss haben auf das, was passiert. Guckt euch und lest euch die Offenbarung durch. Das ist wie ein riesen Science-Fiction-Film. Am Ende kommt raus, Gott wird gewinnen, ihr kommt da durch, alles super, ich habe es gelöst. Perfekt, aber was machen wir in der Zeit? Steht in der Offenbarung sehr wenig drin, was wir machen sollen. Wenn ihr wissen wollt, was sollen wir denn machen in der Endzeit, dann lest euch die 4, 5 Gleichnisse nach Matthäus 24 durch. Die sogenannten Endzeitgleichnisse. Ja, vom ungerechten Verwalter, die Talente, ne, 5, 3, 1 und weiß nicht, wie sie alle heißen. Also da gibt es eine ganze Menge. Bis zum Ende das Weltgericht und dieses, ihr habt mir Gutes getan, also ihr habt dem geringsten Gutes, ihr kennt den. Ja, also. Da werden wir sehr in Aktivität aufgerufen, was zu gestalten. Aber wenn wir tatsächlich unsere Jenseitsvorstellung, die aufgrund des Wortes Gottes so auffassen, dass wir sagen, so, naja, es geht ja hier eh, alles kaputt, wird alles brennen, da brauchen wir nichts machen mehr. Dann ist es auch keine gute Haltung als Christ, die Endzeit so zu gestalten, dass man Gott Menschen oder Menschen Gott darstellen kann. Wie gesagt, vielleicht eine Geschichte dazu, eine ganz, ganz witzige Geschichte. Neulich im Himmel. Zwei Männer erscheinen an der Pforte zur Ewigkeit, wo sie freundlich von Petrus willkommen geheißen werden. Petrus eröffnet den Neuankömmlingen, dass sie nun in der Ewigkeit seien und dass sie sich wünschen dürften, was sie wollten. Der erste, ein erfolgreicher Geschäftsmann, traut seinen Ohren nicht. Echt, was ich will? Gibt's dafür ein Budget? Und Petrus, nö. Dann reibt er sich die Hände fassungslos und dann geht's auch schon los. Eine lange Liste von vielen Wünschen rattert er runter. Ich hätte gern ein Haus mit 1500 Quadratmeter, eine Bibliothek, ein Kaminzimmer, ein Billardsalon, ein Heimkino, ein angeschlossener Golfplatz. Ein kurzer Blick zu Petrus, aber der sagt, okay, weiter geht's. Dann hätte ich gern einen 3-Sterne-Koch, einen Golftrainer, ein Heer von Bediensteten, einen Fuhrpark mit einem Ferrari, einem Porsche, einem Lamborghini, einem Lexus, vielleicht noch ein Mercedes-Sportcoupé. Ich merke, das sind so 90er-Aufzählungen. Außerdem eine Rennstrecke. Und so geht es weiter und weiter. Die Liste der Wünsche wird immer länger. Und als er endlich am Ende ankommt und keine weiteren Wünsche mehr nennen kann, nickt Petrus freundlich, im Sinne von, habe ich notiert, und wendet sich dem zweiten Ankömmling zu. Der hat sich ja schon also die Liste des Geschäftsmanns angehört. Und man merkte an seinem Blick, dass er so das sich nicht wünschen würde. Und gefragt, was er sich wünscht, sagt er zu Petrus, weißt du, ich hatte im Leben nie viel Erfolg, folglich ist auch nicht viel Geld, aber ich habe immer gewusst, dass ich am Ende mal Jesus gegenüberstehen würde. Wenn ich einen Platz in seiner Nähe bekommen könnte, würde mir das völlig ausreichen. Der Geschäftsmann ist fassungslos, ob dieses Wunsches, bevor er sich noch richtig wundern kann, macht und zack, alle Wünsche sind in Erfüllung gegangen. 500 Jahre später. Petrus kommt zu einem Kurzbesuch beim Geschäftsmann vorbei, der ist glänzend gelaunt. Seine Bibliothek birgt immer neue Schätze, sein Golfparcours macht ihm Freude, seine Autos bringen Kurzweil, das Essen ist lecker, alles bestens, versichert er seinem Besucher überschwänglich. Weitere 1000 Jahre später. Bei einem erneuten Besuch findet Petrus einen etwas weniger fröhlichen Geschäftsmann vor. Natürlich ist alles immer noch super, aber der Golfplatz hat ein wenig von seinem Reiz verloren, seit der Geschäftsmann jedes Loch mit dem ersten Schlag trifft. Die Lieblingsmahlzeiten schmecken in letzter Zeit zunehmend fad, obwohl der Koch gibt sich alle Mühe und die Autos, die stehen jetzt auch schon einige hundert Jahre in der Garage. Weitere 5000 Jahre später findet Petrus einen völlig entnervten Geschäftsmann vor. Der Mann ist aufgebracht und schimpft wie ein Rohrspatz. Das Haus ist eine Katastrophe, die Bibliothek hat er schon 200 Mal durchgelesen, der Golfplatz ein Witz, den spielt er mittlerweile mit verbundenen Augen, Koch und Trainer hat er schon lange entlassen und am Ende seiner langen Schimpftirade schleudert er Petrus giftig entgegen. So habe ich mir den Himmel nun wirklich nicht vorgestellt. Und Petrus zieht erstaunt die Augenbrauen hoch und antwortet, Himmel? Wieso denn Himmel? Guter Mann, das hier ist die Hölle. Will sagen, was auch immer oder wie auch immer wir uns das ewige Leben vorstellen, unter irdischen Bedingungen muss dabei über einen längeren Zeitraum eher die Hölle rauskommen als der Himmel. Die Idee bei Ewigkeit handelt es sich um eine unendliche Fortsetzung der Zeit, die niemals endet, kommt nicht aus der Bibel. Kommt aus dem griechischen Denken. Ewigkeit aber ist kein Zeitbegriff. Das ist eine sehr erfrischende Erkenntnis. Sondern ein Qualitätsbegriff. Ewiges Leben meint Leben mit ewiger Qualität, unzerstörbares Leben. Leben, das nicht vergehen kann. Leben, das nicht erkrankbar ist, bekriegbar ist, zerstreitbar ist. Versteht ihr? Alles das, womit wir, die Dinge, denen wir ausgesetzt sind in unserem heutigen Leben, trennbar ist. Das ist es nicht. Es ist unzerstörbar. Leben, das nicht vergehen kann. Also nicht unendliche Zeit, vielmehr Ausstieg aus der Zeit. Das muss man sich ein bisschen setzen lassen. Gott ist ja jenseits der Zeit. Und so ist auch Ewigkeit eher quer zu unserem Leben zu denken, zu unserem Zeitverständnis. Also als Beispiel dazu, also Ewigkeit bedeutet zum Beispiel Gleichzeitigkeit. Gott hat ja Raum und Zeit und Raum-Zeit-Kontinuum, also dass wir zu einem Zeitpunkt, zu einem Ort nur sein können, hat er für diese Welt geschaffen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Aber die gilt für Jesus nicht. Ja, für ihn ist gestern genauso Gegenwart wie morgen. Und er ist gerade mitten unter uns hier und, haltet euch fest, er ist jetzt gerade auch in der Arche bei Noah. Da schneiden wir ab. Ewigkeit. Das ist was komplett anderes. Und auch das ist wahrscheinlich nur ein minimaler, ungenügender Versuch, das zu erklären. Aber es lässt schon mal ahnen, okay, also das muss was ganz anderes sein. Und zu denken, dass Ewigkeit oder meine Ewigkeitsvorstellung einfach nur alles, was ich von Gott bekomme, wenn ich brav bin, und dann für immer, ist nur ein weiterer Versuch der Kontrolle, aber diesmal auf göttlich. Führt aber nicht in die richtige Richtung. Ewigkeit ist der Ausstieg aus der Zeit. Und der Übergang dahin ist der Tod. Wenn wir also als Menschen mit einem Geist ausgestattet sind, das ist unser Ewigkeitssensor, der Prediger. Du hast uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wenn wir einen Körper haben, das ist unser Materiesensor, dann verbinden sich in uns das Endliche und das Unendliche. Und der Geist in uns will mehr, als Materie bieten kann. Das ist hochspannend. Das ist das Zerrissensein, in dem wir leben. Und darauf sagt nun Jesus: Was sorgt ihr euch um Nahrung und um Kleidung? Jesus spricht nicht vielmehr im Sinne seiner Aussagen, also das, was Jesus da schreibt oder aussagt in der sogenannten Bergpredigt, das geht ganz stark in die Richtung dessen, was er auch an anderer Stelle sagt: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und er spricht damit das Grundprinzip aus, was in der Bibel ganz oft zu finden ist und was wir auch in unserem Leben wiederfinden, dass das Ziel in der entgegengesetzten Richtung liegt. Ja. Die Ersten werden die Letzten sein. Das ist auch noch so ein weiterer Text, den Jesus spricht. Und wir merken es uns in unserem Alltag, spreche eher die jüngere Generation an oder wer auch immer, kennt vielleicht auch jemanden, wer auf Partnersuche ist und extrem sucht, ist sehr unattraktiv. Aber wer so lass fahren dahin, ich bin glücklich auch ohne sie, der wird sehr attraktiv. Ja, das ist ein kleines Ding, was man auch psychotherapeutisch anwenden könnte. Das Prinzip gibt es überall. Ja, ich meine, das ist der Weg. Aber da hinzukommen, musst du in genau die entgegengesetzte Richtung gehen. Damit eröffne ich eine Fußnote, die ich hier nicht beende. Wer Fragen stellen dazu will, kann man später machen. Ich möchte es nur mal angerissen haben. Das Prinzip gibt es wirklich. Ich komme zum Ende und ich möchte euch da nochmal eine kleine geistliche Übung vorstellen, die da heißt Memento Mori. Das ist eine Kurzform vom Lateinischen Memento Moriendum Esse, was übersetzt heißt: Bedenke, dass du sterben musst. Und natürlich eine Entlehnung aus Psalm 90, Vers 12 ist, wo es heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug, weise werden. Und das spiegelt sich so ein bisschen auch in der Bergpredigt. Ja? Seht das Gras an, das heute wächst, aber morgen schon tot ist. Das schwingt ja damit. Ne? Beobachte das mal und lerne was daraus. Ja, das schwingt hier so mit. Memento Mori ist eine Sichtweise auf das Leben, die jeden Tag in kleine Portionen aufnimmt, die sich durch viele kleine Momente hindurchzieht, um auf Dauer zu einer Lebenshaltung zu werden. Und diese Übungen bestehen aus vielen kleinen Schritten, die man heute ja mit geistlichen Übungen tun kann, wie zum Beispiel Stille und Einsamkeit. Zieh dich ganz bewusst und trenn dich mal von der klassischen, ich mache jetzt Andacht, ich nehme die Bibel und Ellen White und mache jetzt stille Zeit, sondern schalt deinen Kopf aus und geh mal in die Stille hinein und nimm mal wahr. Und fühle, ich bin gerade einsam. Schau mal, dass es still ist und nimm mal wahr. Eine dieser Übungen. Das zweite ist, ich praktiziere weggeben. Ich gebe was weg und hab's dann nicht mehr. Oder ich übe Abschied nehmen. Jetzt schon, in meinen noch jungen Jahren. Aber ich bin letztens 45 geworden und meine Tante meinte, oh, der Erik, der wird doch bald, er hat doch bald einen halbrunden Geburtstag. Ja, und meine Frau, ja, er wird halb 90. Ja, das ist nicht halb 50, sondern halb 90. Also da merkt man auch so, okay, 20 bin ich auch nicht mehr. Das Leben muss dem Tod ins Auge schauen, wenn es wirklich Leben sein will. Das ist ein spannender Gedanke. Das Leben muss dem Tod ins Auge schauen, wenn es wirklich Leben sein will. Oder anders ausgedrückt, nur ein Leben, für das es sich zu sterben lohnt, ist es wert, gelebt zu werden. Wenn du ein Leben hast, vorhin haben wir es schon gesagt, ne? Nichts Langweiligeres als schön, reich und erfolgreich und Sicherheit und Kontrolle. Aber willst du so ein Leben haben in so einem Goldkäfig? Oder willst du ein Leben haben, das von Sinn erfüllt ist, weil du um was kämpfst, weil du was bewirkst, weil du Bedeutung hast und gibst und so weiter und so fort. Und du lebst automatisch natürlich dann auch in Konflikten und in Unsicherheit. Aber in nichts anderes hat uns Gott berufen. Die Sicherheit des Todes, sofern wir sie bewusst erkennen, auszuhalten und zu akzeptieren, gibt uns einen neuen Blick auf die Einzigartigkeit des Lebens. Ich finde das ganz spannend, dass wir, ich glaube immer noch daran, dass Jesus wiederkommt. Aber deswegen zu sagen so, okay, alles was jetzt hier geschieht, ist deswegen egal, ich muss nicht mehr kämpfen oder was tun, wäre falsch. Lebe so, als wenn es dein einziges Leben wäre und mach was draus. Und ich frage mich, ob das, was, also es gibt ein paar geistliche Übungen, die wir auch in der adventistischen Tradition haben. Eines davon ist Fasten. Aber auch im Fasten haben wir die unterschiedlichsten Herangehensweisen, Gesundheit, dies und das und jenes. Aber wir gehen mal bewusst spirituell daran. Und eine der größten Fastenzeiten haben wir jetzt ja frisch hinter uns gelassen, die zwischen Karneval, also Karneval ist eigentlich der Abschluss der Weihnachtszeit, Kirchenjahr technisch gesehen. Also zwischen dem Abschluss von Weihnachten, der Weihnachtszeit und Ostern. Das ist nochmal eine sehr lange Fastenzeit, die dann traditionell mit, wie heißt es, Aschermittwoch eingeleitet wird. Ist Fasten nicht auch sowas wie der bewusste Entzug von Lebensrelevantem und damit mein Bewusstsein zu schärfen, meine Wahrnehmung? Und ich könnte das auf unterschiedlichste Weise tun. Etwas, was ich auch im Alltag tun könnte, ist, und wie gesagt, ich mache jetzt hier kein How-to, sondern ich gebe ganz viele Gedankenanstößungen nur und viele werdet ihr vergessen und ein paar würdet ihr vielleicht behalten und dann langt das auch schon. Wir können statt uns in Sorge für unser Leben in die Fürsorge für den anderen drehen. Statt sich also verschlingend um das eigene Leben zu kümmern und zu sorgen, können wir uns um andere sorgen. Und viele haben schon mitbekommen, dass sich um andere zu sorgen selbst leicht anfühlt. Möglicherweise auch ein bisschen seine eigenen Sorgen vergessen lässt. Dass wir versuchen, einfach zu leben. Und einfach leben bedeutet nicht, ich muss asketisch leben, ich darf nichts mehr haben, wie Johannes der Täufer in der Wüste. Nein, aber vielleicht nimm mal so wahr, nimm dir alles das, was du zum Leben brauchst. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das wäre ja die Wurzel allen Übels unserer heutigen Gesellschaft. Nimm dir mal alles, was du zum Leben brauchst. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und du kannst im Dienst für den Nächsten deine Lebenszeit geben. Und damit gibst du dein Leben in Portionen. Würden wir das Leben so geben wollen, wie Jesus getan hat, wäre das für uns eine einmalige Gelegenheit. Ne? Aber wir können Lebenszeit geben. Ich kann eine Stunde jemandem helfen. Die Stunde hat nicht mehr ich, das ist jetzt du. Ich habe eine Stunde meines Lebens gegeben. Wir können tatsächlich auch unser Leben geben. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Das, was kommt, ist jetzt auch, könnte zu weit führen oder man kriegt es eh nicht mehr mit, weil es jetzt nur wie ein Glas ist, was daneben splittert. Aber vielleicht einfach nochmal eine klitzekleine Wiederholung. Sorgen, also gegen Sorgen hilft es nichts zu sagen, mach dir keine Sorgen, weil Sorgen sich nicht wegbefehlen lassen. Es gibt ein spirituelles Mehr und unsere Seele ruft das unserem Körper zu und das gilt es wahrzunehmen. Da beginnt Spiritualität. Sorgen sind verständlich und nicht gleich falsch. Aber es gilt, sich eben um das Sorgen zu machen, womit wahres Leben gelingen kann. Zu viele Sorgen sind wie eine Sucht. Und Sucht ist immer das, womit ein normales Leben nicht gelingen kann. Und ich, vielleicht können euch diese kleinen Gedanken von Memento Mori zu bedenken, dass ich sterben muss und dass ich einfach auch mal einen Blick in die Natur werfe, dafür sorgen, dass ich Werte neu einordnen, Erwartungen einrasten und ich eine Antwort auf etwas habe in meinem Leben, das ich möglicherweise nicht groß mit Worten beschreiben kann, aber ihr werdet es erleben. Und mit diesem Gedanken lasse ich euch nun alleine und wünsche euch Gottes Segen. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns bewusst machst, was wir alles festhalten. Und ich bitte dich, dass du uns auf der Reise begleitest, loszulassen. Und ich bitte dich, dass du uns allen die Erfahrung schenkst, dass wenn wir loslassen, dass wir von dir gehalten sind. Und ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen hier in seinem und ihrem Tempo gehst, aber jeder und jede diese Erfahrung machen kann. Das bitte ich dich und ich danke dir für dieses Geschenk, loszulassen.